Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 576 des Audiocast CC2 TV. Ich begrüße alle Damen ganz herzlich, alle Herren ganz herzlich und alles Sonstige ganz herzlich, also Kinder, Jugendliche, Ältliche und all eben die da zuhören. Die Grüße gehen natürlich wie immer auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Holland und nach Belgien. Da kommen nicht so viele Rückmeldungen, aber das sind auch einige, die ab und zu mal laut geben. Und auch in die Länder, die im Norden liegen, nämlich Dänemark, da tut sich auch wieder so ein bisschen was. Finnland, ja, einige sind da. Schweden, mit denen hadere ich etwas. Ich hatte aufgerufen, weil ich nächstes Jahr die Skandinavienreise durchführen will und suche nach Drehorte, um irgendwo etwas zu berichten. Aber die haben keine Lust, sich zu melden. Naja, gut, mal sehen. Es muss ja nicht alles so schnell gehen. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Auf jeden Fall, ich grüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer ganz herzlich. Die Folge 576, ja. Eigentlich gibt es wieder sehr viel zu berichten und es ist immer schwierig auszuwählen aus der Fülle der Themen, was so ein bisschen beleuchtet werden soll. Aber ich will erstmal damit anfangen, weil immer wieder diese Fragen kommen, wie es denn aussieht mit der Entwicklung, mit den Abrufzahlen und so. Okay, können wir ja mal darüber reden. Also heute, Montag, der 20. November, haben wir 6.680.000 Aufrufe bei YouTube bisher gehabt. Es sind 27.050 Abonnenten und das ist eigentlich ganz enorm, so wie ich das sehe und versuche auch ein bisschen sachlich zu interpretieren. Wenn ich in die Vergangenheit sehe, da kann ich mal so ein paar Vergleiche rausziehen. Also wir haben in dem Jahr 2016 immer so Spitzen 10.000 Abrufe oder sowas, 9.000, 8.000. Ich habe das gerade die Statistik hier, nennt sich wie Analytics bei Google, YouTube aufgerufen. So, und dann ging das irgendwo immer so weiter bei 9.400, 9.500 und so weiter. Die letzte Sendung bei NRW TV, die hat dann Spitzenwerte erreicht, 10.678 Aufrufe. Das bezieht sich jetzt immer nur auf einen einzigen Tag, also nicht in der Summe, Monat oder sonst so, sondern auf einen Tag, am 15.05.2016, 10.678 Aufrufe. Dann kam das tiefe Loch in der Zeit, wo ich versucht habe, so schnell wie möglich das neue Studio funktionsfähig zu bauen. Und dann ging es langsam wieder aufwärts. Wir hatten am 22.09. 6.500, am 29. 7.200, am 7.10. 7.400 und dann ging so langsam das wieder hoch. Es hat eine Zeit gedauert, bis die Leute gefunden haben, dass wir nicht mehr im Fernsehen sind und dass sie im Internet die Sendung laden können. Am 1.11. 9.086 Aufrufe, am 6.11. 9.452, am 13.11. 9.800. Also Sie können erkennen, es ging hoch, deutlich hoch. So, und dann haben wir am 25.12. 10.067 gehabt. Das war 2016. Jetzt schauen wir mal in dieses Jahr und da ging es dann weiter im Januar mit 11.100, im Februar 11.200 und so weiter. Dann hatten wir April 11.097 und im Sommer geht es immer ein klein wenig runter. Hatten wir am 15.05. die letzte Sendung vor der Sommerpause 10.400. Dann kam die Sommerpause. Danach ging es dann auch wieder langsam hoch mit 8.800 am 8.8. Das ist ja toll, 8.882 am 8.8. Und am 5.9. 9.400 und dann ging es rasant hoch. Am 3.10., das war ein sehr starker Tag, das ist nach diesem Brückentag gewesen, der Tag der Deutschen Einheit, 12.867 und am 31.10. 13.442. Das war der absolute Spitzentag. Ja, es heißt unterm Strich pro Monat über 280.000 Aufrufe. Ich erinnere daran, wir hatten vor anderthalb Jahren, lagen wir noch bei etwa 180.000 Aufrufe. Es sind also 100.000 dazugekommen in den letzten 18 Monaten. Das heißt, es muss wohl dem einen oder anderen gefallen, was ich hier veranstalte, und die Richtung stimmt. Natürlich versuche ich zu lernen, natürlich analysiere ich, welche Themen am meisten und auch am längsten angeschaut werden, und versuche dann, das in Einklang mit dem zu bringen, was mir gefällt, was mir liegt, was ich gern tue, denn es ist ja immer noch ein Hobby und ich möchte ja auch Spaß daran haben, und da eine gemeinsame Richtung herauszufinden. Es wird natürlich auch weiter so gehen. Ich werde natürlich weiter analysieren, was für Themen am besten ankommen. Und ich habe auch einige dieser Themen schon wieder in Vorbereitung. Und dann schauen wir einfach mal frohen Mutes in die Zukunft. Denn es geht aufwärts und es muss ja auch weiter aufwärts gehen. Denn sonst müsste ich aufhören. Wenn es am schönsten ist, sollte man ja aufhören. Und das steht aber noch nicht bei mir irgendwo geschrieben. Das wird also nicht passieren. Gut, das war eigentlich schon das erste Thema, aber jetzt kommen wir mal zu dem ersten Thema, was eigentlich dann das zweite Thema ist. Da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Möglicherweise ist Ihnen das ja auch schon aufgefallen. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, unsere Technologie, Software-Technologie, diese Massendatenverarbeitung, gerät in eine Krise bei eBay. Wenn ich irgendeine Aktion auslöse, bekomme ich in mehr als 50% aller Fälle eine rote Schrift: Diese Aktion konnte nicht beendet werden, bitte versuchen Sie es später nochmal. Okay, habe ich gedacht. Blöder Browser, blöder Firefox oder was weiß ich auch immer, oder blöde Anbindung. Also mit einem anderen Browser probiert. Chromium. Genau das Gleiche. Gleiche Häufigkeit, gleiche Fehler. Ich lösche nur in meiner Beobachtungsliste zum Beispiel irgendeinen Artikel, schon kommt eine Fehlermeldung. Manchmal sogar zwei- oder dreimal hintereinander, wenn ich neu lade. Dann habe ich ähnliche Sachen auch erlebt, zum Beispiel bei DHL. Die machen ja, das weiß ich übrigens gar nicht, muss man gleich nochmal versuchen auszudrücken. Die machen ja Ankündigungen, dass was kommt, und man kann die Zustellung quasi beobachten im Internet. So, und da bekomme ich Ankündigungen, auch per E-Mail, dass mein Paket kommt, und dann wird geschrieben, dass sich der Zustelltermin geändert hat, kurzfristig vorher. Vorher wird noch in einem Neudeutsch vielleicht oder merkwürdigen Deutsch, eine Feststellung mit einem Fragezeichen daran gehangen. Sie sind nicht zu Hause, Fragezeichen. Man könnte das ja auch in gutem Deutsch schreiben. Wenn Sie nicht zu Hause sind, wäre höflicher und klingt auch besser. Aber na gut, die sind eben modern, diese Leute, und schreiben das eben in einer Kotzbrockenform, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich nicht. Aber spricht man, glaube ich, in diesen Kreisen. Und dann bekomme ich das also eine halbe Stunde vorher mitgeteilt, dass das Paket nun doch nicht kommt. Das heißt, verlassen kann ich mich nicht drauf. Das ist ja kein Einzelfall. Oder ich bekomme es angekündigt und es kommt dennoch nicht. Und dann bekomme ich irgendwann am Abend gesagt, dass sich der Termin geändert hat. Also wenn ich das nicht schon selbst gemerkt hätte. Oder ein anderer Fall, am 23.10. bekam ich über diese DHL-Seite die Mitteilung, dass ein Paket beschädigt wurde, weil es schlecht verpackt wurde oder irgendwie anders. Die äußere Verpackung sei beschädigt und es würde nun in Neuwied zur Nachbearbeitung irgendwo hingebracht. Und es würde 1 bis 5 Tage dauern und Nachfragen hätte keinen Sinn, das würde die Arbeit nur verzögern. Gut, 23.10. Die 5 Tage sind längst vorbei. Es ist immer noch exakt die gleiche Statusmeldung, die ich heute noch angezeigt bekomme. Auch das ist kein Einzelfall. Oder Pakete, da wundere ich mich, die kommen dann, gehen nach Neuwied, gehen von da aus nach Marburg, gehen von da aus wieder irgendwo anders hin, kommen wieder nach Neuwied und werden doch nicht ausgeliefert. Irgendwas läuft ziemlich durcheinander, ziemlich schwierig scheint mir das manchmal zu sein. Das sind aber keine Einzelfälle und diese exemplarische Darstellung von DHL und von eBay, das sind nur Beispiele. Das ist bei anderen ähnlich, habe ich genauso bei anderen Zulieferdiensten. Also ich habe so den Eindruck, dass das in den letzten Monaten immer schlimmer geworden ist mit diesen Unzuverlässigkeiten der Informationen über das Internet. Alle wollen alles Mögliche über das Internet verbreiten und keiner kriegt richtig auf die Reihe. Offensichtlich wachsen denen die Daten über den Kopf. Das, was ich eben so als Schlenker angedeutet habe. Meine E-Mail-Adresse ist doch ein persönliches Datum, ist schutzwürdig, darf man hier nicht einfach nur so mal weitergeben. Ich habe eBay nicht erlaubt, meine E-Mail-Adresse weiterzugeben. Wenn ich etwas kaufe, bekomme ich über eBay die Mitteilung, dass der Lieferant gesagt hat, also ich schicke das oder schicke das nicht oder bezahle nicht oder was auch immer. Wenn der Lieferant das dann wegschickt, dann bekomme ich aber von DHL an diese nur eBay bekannte E-Mail-Adresse eine Mitteilung, dass das nun unterwegs ist und dass ich es eventuell verfolgen kann. Mit welchem Recht geben diese Unternehmen die E-Mail-Adresse weiter? Ich müsste doch zumindest zustimmen. Irgendwo habe ich niemals getan. Also hier werden Daten einfach eben weitergegeben. Es ist ja unterm Strich von Vorteil. Aber wenn etwas von Vorteil ist, dann kann ich es trotzdem nicht tun, wenn es nicht erlaubt ist. Dann muss man entweder die Regeln ändern oder man muss um Zustimmung bitten oder sonst etwas. Genauso ist es ja auch mit der Telefonnummer. Ich habe auch schon gemerkt, dass diese Telefonnummern eben weitergegeben werden. Und das erschreckt mich ein bisschen. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo keiner mehr etwas zu verbergen hat. Ach ja, wenn sich das jemand ansehen will bei DHL unter der Sendungsnummer 00340434162272683104. Viel Spaß. Die Bundesnetzagentur. Vielleicht erinnern Sie sich, diese Kinderpuppe Sila, die ist ja Anfang des Jahres verboten worden, weil sie als getarnte Abhöranlage eingestuft worden ist. Und die Eltern wurden dann aufgerufen, sie mögen nun diese Puppe zerstören, weil die im Kinderzimmer sowohl von den Eltern wie auch aus der Ferne abgehört werden konnte, was das Kind eben sagt, was es seiner Puppe erzählt und so weiter. Jetzt hat die Bundesnetzagentur sogenannte smarte Uhren für Kinder als unerlaubte Sendeanlage eingestuft. Diese kleinen bunten Plastikteile, die Kinder am Arm tragen können. Und es hat sich eben nach Untersuchungen der Bundesnetzagentur herausgestellt, dass Eltern damit abhören. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Spielkameraden der Kinder, wenn die Kinder bei anderen Eltern zu Besuch sind, bei Spielkameraden und auch in der Schule, Lehrer und ähnliches. Denn diese unerlaubten Sendeanlagen, so hat Jochen Hormann, es ist der Präsident der Bundesnetzagentur, gesagt, wird von Eltern gezielt zum Abhören von Lehrern im Unterricht eingesetzt. Also diese Uhren, die sind für Kinder so im Anfangsschulalter bis 12 Jahren so ungefähr gedacht. Und das ist ein einfaches Telefon im Grunde genommen. Also eine Telefonfunktion ist da drin. Und die Kinder können damit auch anrufen, nach Hause anrufen zum Beispiel. Und der Kritikpunkt ist hier, dass Sie natürlich auch angerufen werden können, aber mit einem Silent Call. Das heißt, die Kinder bekommen nichts davon mit, dass angerufen wird, das Gespräch wird angenommen und das Mikrofon wird eingeschaltet, sodass also der Träger oder die Trägerin dieses Mobiltelefons gar nicht merkt, dass im Moment jemand von irgendwo irgendwie mithört. Jetzt, so sagt die Bundesnetzagentur, ist der Besitz einer solchen Uhr in Deutschland strafbar. Sag mal, geht's noch? Irgendjemand hat nicht aufgepasst, dass solche Dinge eingeführt werden. Irgendjemand, gut, der Verkauf ist jetzt verboten, hat geschlafen und jetzt sollen diejenigen unter Strafe gestellt werden, die sowas im guten Glauben gekauft haben. Warum wird hier nicht gesagt, du hast das Recht von deinem Lieferanten, das Geld zurückzufordern, egal wie die Uhr aussieht und was auch immer. Bitte bring sie zurück und du bekommst auch eine Aufwandsentschädigung dafür, dass du die zurückgebracht hast. Nein, man sagt eben ganz einfach, der Besitz ist strafbar und sie sollen vernichtet werden und man soll auch Belege aufheben, mit denen man nachweisen kann, dass sie vernichtet worden sind. Also hier wird der Paragraph 90 des Telekommunikationsgesetzes eingesetzt, um den Bürgern einfach zu schaden. Anstatt, dass man sie beschützt und bewahrt, aber es ist ja ähnlich wie bei VW, natürlich in einer ganz anderen Dimension. Der Gelackmeierer ist immer der Bürger, nicht die Firma, nicht das Unternehmen, nicht die, sondern der Betrogene wird zusätzlich noch vom Staat bestraft. Das ist einfach so nicht in Ordnung. Wenn jetzt auch noch die Leute, und ich weiß, dass mittlerweile Ermittlungen laufen, dass man von den Lieferanten soweit verfügbar Kundenlisten auswertet, um dann die Leute, die Kunden aufzufordern, einen Nachweis vorzulegen, dass diese unerlaubte Sendeanlage vernichtet worden ist, dann ist das einfach nur irre, vollkommen überzogen. Warum wird nicht der Hersteller in die Pflicht genommen, dass er diese Dinger mit einer neuen Software versieht, dass man das eben nicht mehr machen kann? Ist es nicht wichtig, dass auch ein Kind eventuell ein Telefon dabei hat, mit dem es um Hilfe rufen kann? Nein, hier wird eigentlich mit Kanonen auf Mikroben geschossen. Hier wird etwas vollkommen Falsches gemacht. Hier wird der Betrogene bestraft. Es ist eine etwas merkwürdige Welt geworden. Gut, es ist eine unerlaubte Sendeanlage, okay. Aber gibt es nicht noch mehr davon? Wenn ich mir überlege, dass in einigen Telefonen früher, heute weiß ich es nicht mehr, die aber noch im Betrieb sind, dass da auch die Möglichkeit bestand, dass man hier abhören konnte, dass man über stille SMS orten konnte, dass man Funktionen auslösen konnte, aus der Ferne das Telefon einzuschalten. Ich habe es mal, ich glaube, es war noch bei WDR-Zeiten vorgeführt und gezeigt. Und das sind doch genau solche unerlaubte Sendeanlagen. Da aber hier der Staat diese unerlaubte Sendeanlage bedient, hat das eigentlich keine Folgen gehabt, keine Konsequenzen. Keiner ist aufgefordert worden, sein Telefon nachweislich zu vernichten, weil der Staat die Möglichkeit hatte, darauf und vielleicht auch noch hat, darauf zuzugreifen und irgendetwas ab- oder mitzuhören. Nur die Gelackmeierten, die kann man ja treten. Tja, und was ist da wieder los bei Huawei und diese Honor-Smartphones? Da hat Huawei eine Applikation still und heimlich, ohne zu fragen, auf Telefone vieler Kunden gespielt. Dieses Unternehmen aus China, das hat diese Quick, heißt dieses Teil, Q-U-I-K, diese Applikation, für GoPro-Anwendungen entwickelt und hat es vielen Anwendern einfach auf das Telefon geschoben. Einige haben sich gewundert, dass plötzlich ein neues Icon da aufgetaucht ist auf dem Homescreen und fragen sich, wie kommt es dahin? Ja, Huawei wollte da den Kunden, naja, jetzt mittlerweile weismachen, es sei ein Fehler passiert und es würde ihnen leid tun, dass dieser Fehler passiert ist. Das heißt also, man entwickelt eine Technologie, mit dem man aus der Ferne seinen Kunden einfach eine Applikation unterschieben kann. Und wenn es rauskommt, sagt man, ach, ganz aus Versehen haben wir jetzt 3 Jahre an dieser Applikation entwickelt und haben da 50 Leute dran gesetzt und Millionen dafür ausgegeben. Und jetzt ist sie ganz aus Versehen bei euch auf dem Telefon gelandet. Eigentlich wollten wir die ja wegwerfen. Sag mal, wie blöd muss man eigentlich sein, um so etwas zu glauben? Die war von vornherein dafür entwickelt, dass man sie den Kunden unterschieben konnte. Und dabei ist es ja auch noch eine Technologie, die es, glaube ich, in dieser Art so zumindest offiziell noch gar nicht gegeben hat. Denn diese Applikation, die dort unerlaubt heimlich auf das Telefon von Benutzern geschoben worden ist, da geht es um das Huawei Mate 10, um das Honor 9 zum Beispiel, die nimmt sich auch noch Rechte. Das heißt, die nimmt sich auch noch das Recht, dass sie auf Daten auf dem Telefon zugreifen kann, die niemals von mir als derjenige, der so etwas installiert, hätte freigegeben werden können oder sollen oder dürfen. So, die machen es eben einfach. Und dass dieses Ding eine ziemlich hinterfotzige Applikation ist, lässt sich meiner Meinung nach auch daraus ableiten, dass wenn man sie wieder deinstalliert, dass sie dann sagt, okay, sie hätte also nur einen Teil deinstalliert. Da es sich aber um eine systemnahe Applikation handelt, kann sie nicht vollständig gelöscht werden, sondern nur die Updates können gelöscht werden. Also, ohne irgendein Recht nimmt sich eine Applikation jedes Recht, behauptet, um diese Rechte zu bekommen, eine systemnahe Applikation zu sein. Und wenn sie entfernt wird, behauptet sie sogar, dass sie gar nicht entfernt werden kann, obwohl nachweislich sie vollständig entfernt wird und nicht nur irgendein Update, was, glaube ich, noch gar nicht ausgeliefert worden ist. Ja, und das von irgendeinem Unternehmen von der anderen Seite der Erde, die auf irgendein Telefon zugreifen. Und wie viele dieser Applikationen gibt es vielleicht, die gar kein neues Icon auf den Homescreen oder irgendwo anders hinnageln, sondern still und heimlich installiert werden und da sind? Man müsste mal suchen. Obwohl wir noch keine neue Bundesregierung haben, denn gerade erst hat eine Zwergpartei 4 Wochen lang die anderen vorgeführt und dann 5 Minuten vor Mitternacht die Sondierung platzen lassen. Aber das ist im Grunde genommen ein anderes Thema. Aber diese Vorregierung, die ja sehr ähnlich ist zu der jetzigen Geschäftsführerin, die wir haben, die hat im Bezug auf autonomes Fahren einiges auf den Weg gebracht. 2017 wurde das ganze Jahr über die von Alexander Dobrindt, Sie wissen, den Mautminister, Bundesverkehrsminister ist er ja gewesen, vorgelegten Gesetzentwurf verändert, aber rausgekommen ist, dass da drin steht, der Fahrzeugführer darf sich während der Fahrzeugführung mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen, da gibt es verschiedene Stufen, die man da angibt, vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden. Aha, das heißt, man muss nicht rausgucken und man muss auch nicht am Lenkrad drehen. Das steht so in dem Änderungsantrag drin. Es gibt aber eine Einschränkung, und zwar der Fahrer muss unverzüglich übernehmen, wenn er erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände erkennen muss, dass die Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion nicht mehr vorliegen. Das heißt, ich darf mich abwenden und zum Beispiel nach hinten gucken, mit den Kindern Mensch ärgere dich nicht spielen oder sonst etwas, aber dann gibt es offensichtliche Umstände, dass ich erkennen muss, dass ich die Steuerung übernehmen muss. Naja, gut, also deutsche Gesetze, lass uns nicht darüber reden, mal sehen, was die nächste Regierung macht, wenn sie denn schnell kommen sollte. Warum ich das sage? Naja, die Engländer, also die, die aus der EU aussteigen, was vielleicht noch gar nicht so ganz sicher ist, aber naja, die gehen da ganz andere Wege. Man, abgesehen davon, dass sie die Förderung von Elektroautos in einem neuen Zukunftsplan mit 400 Millionen Pfund unterstützen wollen, wollen Ladestationen bauen, wollen Zuschüsse beim Kauf von Elektrofahrzeugen gewähren, wollen zusätzlich 75 Millionen Pfund als Wirtschaftsförderung in die künstliche Intelligenz stecken und 160 Millionen Pfund in das 5G-Mobilfunknetz stecken, um es schneller auszubauen. So, und alles das hat den Grund, weil man versuchen will, an die Spitze bei autonomen Fahrzeugen in Europa zu kommen. Denn ab 2019 dürfen in Großbritannien Autos auf bestimmten Straßen absolut selbstständig fahren. Das heißt, es muss kein Fahrer mehr zur Kontrolle auf dem Fahrersitz oder irgendwo sitzen. Das Auto kann auch ganz allein fahren. Es ist nicht verpflichtend, dass irgendein Mensch drin sitzt oder gar lenkt oder eingreifen muss. Und zwei Jahre später bereits, ab 2021, soll im Vereinigten Königreich das gesamte Straßennetz für diese vollautonom fahrenden Autos freigegeben werden. Das ist natürlich ein Hammer. Das hat es irgendwo auf der Welt, habe ich das noch nie woanders gehört, dass man wirklich 2021 schon Autos absolut autark fahren lassen will. Es gibt da 5 unterschiedliche Stufen von Fähigkeiten, in die man Autos, selbstfahrende Autos einteilt. Und nur im Level 5, also der höchsten Stufe, in dem die Autos dann in der Lage sind, alle Situationen, in die sie überhaupt kommen können, selbst zu meistern, nur in diesem Level, diese Fahrzeuge dürfen dann vollkommen selbstständig fahren. Und dennoch, 2021, wir haben 2017, bald ist 2018, also in 3 Jahren, ob ich das glauben soll, ob die das wirklich auf die Reihe kriegen, weiß ich nicht. Die müssen ja erstmal den Ausstieg aus der EU auf die Reihe kriegen und dann wollen sie selbstfahrende Autos zulassen. Es ist ein bisschen blauäugig, meine ich mal, der Einschätzung nach, wenn man sagen würde, 2025 können wir davon ausgehen, dass wir die ersten Autos vielleicht mal in Eigenverantwortung, obwohl eine Maschine ja gar keine Verantwortung übernehmen kann, auf die Straße bringen, dann würde ich sagen, naja, gut, okay, kann ich mir irgendwo vorstellen. Aber dass man das jetzt so schnell machen will, halte ich für zweifelhaft. Ja, selbstfahrende Autos fahren ja elektrisch und Elektroautos, da tut sich eine ganze Menge in der Entwicklung. Wenn man hört, was VW, um sich wieder reinzuwaschen, in die Entwicklung von Elektroautos hineinstecken will und auch andere Hersteller sind ja auf dem gleichen Weg, das ist schon irre. Wenn ich mir ansehe, was sich da in der Akkutechnologie quasi wöchentlich ereignet, da gibt es eine neue, ich sag mal vorsichtig, Ankündigung. Und zwar Festkörperakkus, die also kein flüssiges Elektrolyt mehr haben, sondern haben Feststoffelektrolyte aus Polymer und zum Teil auch Keramik. Und die Lithium-Metallfolie, aus der die Anode besteht, damit in der Kombination sollen die etwa 2,5-fache höhere Energiedichte eines Lithium-Ionen-Akkus haben. So steht es in der Mitteilung. Ich habe da mal nachgesehen, also die haben eine 1,5-fach höhere, also die 2,5-fache Energiedichte. Aber dennoch, gegenüber Lithium-Ionium, 2,5-fache Energiedichte ist schon eine ganze Menge. Das sind zwar, naja, theoretische Ansätze, man hat wohl auch im Labor schon einiges erreichen können, aber man spinnt natürlich jetzt, positiv gemeint, weiter, dass es mit dieser Technologie möglich sein könnte, Reichweiten von über 800 Kilometer in einem elektrisch betriebenen PKW zu erreichen. Und noch doller wird es, die Ladezeit eines solchen Akkus soll bei unter einer Minute liegen. Das heißt, es geht schneller, als wenn ich Benzin tanke. Problem ist nur, die Ladeströme sind im Moment an keiner Ladestation zu erreichen. Es deutet sich an, dass die Akkutechnologie doch bald in Bereiche kommt, wo man in Geschwindigkeiten Strom tanken kann, wie man auch flüssigen Treibstoff tankt. Auch Toyota zum Beispiel arbeitet ja an dieser Technologie und die haben für 2022 schon ein Fahrzeug mit Festkörperakku angekündigt. Das soll also da schon verkauft werden. Bosch habe ich auch gehört, dass die an solchen Akkus arbeiten. Gut, nachdem sie SEEO, diese Firma, übernommen haben. Allerdings, ja, man hat die wahrscheinlich nur gekauft, um in den Besitz der Patente zu kommen, die diese Festkörper-Akkutechnologie beinhalten. Auch Continental überlegt, eine eigene Akkufabrikation aufzuziehen. Wir können klar feststellen, dass wir in den nächsten 3 Jahren wohl den Startschuss erleben werden für neue Akkutechnologien, die es möglich machen, dass Fahrzeuge bis zu 800 oder 1000 Kilometer mit einer Akkuladung fahren können. Es geht schneller als gedacht. Und weil wir gerade bei Elektroautos sind, nochmal, Tesla hat gerade vergangene Woche angekündigt, dass sie auch Lastwagen, also Sattelschlepper, auf den Markt bringen will, und zwar schon in 2 Jahren. Schon 2019 soll mit der Produktion begonnen werden und spätestens 2020 mit der Auslieferung. Und zwar richtig dicke Apparate, die also mit bis zu 40 Tonnen Zuladung fahren können und sollen 800 Kilometer Reichweite haben. Und dann auch in erträglicher Zeit aufgeladen werden können. Auch hier muss man natürlich spezielle Ladestationen haben. Man kann solche Dinger natürlich nur dann verkaufen, wenn die Speditionen sehen, dass es sich rechnet, dass diese Fahrzeuge unterm Strich besser, günstiger sind als die bisherigen Dieselfahrzeuge. Das muss noch bewiesen werden, denn Ankündigung hat Tesla ja schon wiederholt gemacht. Nicht immer hat es geklappt. Die Idiotie der Woche hat Tesla gleich hinten rangehangen. Sie wollen einen neuen Roadster auf den Markt bringen, der schon in gut 2 Jahren verkaufsfertig sein soll. Ein Sportwagen, der sich wohl direkt gegen die etablierten Sportwagenhersteller richten soll, mit einer Beschleunigung von 0 auf 96 Kilometer pro Stunde in 1,9 Sekunden. Dieser Kilometer pro Stunde Wert entspricht 60 Meilen, deswegen so krumm. 1,9 Sekunden. Ja, das brauchen wir. Sind wir schneller am nächsten Stau? Die Reichweite soll 1000 Kilometer betragen, allerdings bei Autobahngeschwindigkeit, was auch immer das heißt. Irgendwo zwischen 110 und 130 wahrscheinlich. Und dennoch ist es ja enorm. Und die Höchstgeschwindigkeit, und das ist das Blödeste daran, wird von Tesla mit 250 Meilen pro Stunde, also 402 Kilometer pro Stunde angegeben. Auf das Auto hat die Welt gewartet. Ich hatte ja schon berichtet, dass Amazon ein neues Türschloss und eine neue Cloud Cam vorgestellt hat in den USA und auch dort ausliefert. Damit sollen Dienste, Lieferanten, Paketboten die Ware direkt in der Wohnung abstellen können. Das heißt also, es gibt da einen Code, darüber kann man dann die Tür öffnen, kann die Pakete reinstellen und wird von einer Kamera, die das aufnimmt und alles direkt in die Cloud schickt, überwacht. Damit soll sichergestellt werden, wenn jemand was klaut, dann hat man einen Beweis in der Cloud. Das ist natürlich eine Idee, die in den Vereinigten Staaten mit ganz anderen Befindlichkeiten als bei uns sicherlich denkbar und machbar ist. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass man diese Cloud-Kamera ja sehr, sehr einfach überlisten kann. Und zwar ist es Sicherheitsforschern von der Firma Rhino Security gelungen, dass man die Kamera deaktivieren kann oder das Bild komplett einfrieren kann, wenn sich in der Reichweite eines WLANs befindet, in dem auch die Kamera angemeldet ist. Wenn man nun dafür gesorgt hat, dass die Kamera passiv ist, also keine bewegten Bilder mehr abgibt, dann kann man natürlich in die Wohnung gehen, kann alles Mögliche machen. Wenn man rausgeht, lässt man sie weiterlaufen und nichts ist passiert. Wenn sich also der Paketbote anmeldet, um den Zugang da zur Wohnung zu bekommen, dann kann er ein spezielles Programm starten auf seinem Laptop oder was auch immer für ein Gerät dabei hat, um diese Kamera außer Betrieb zu setzen. Also es geht so, dass diese Kamera dann quasi für eine bestimmte Zeit aus dem WLAN abgemeldet wird und dann dementsprechend natürlich auch keine Bilder mehr senden kann. Und anschließend, wenn dieses Programm es wieder freigibt, dann meldet es sich wieder an im WLAN und alles läuft wie gehabt. Es ist natürlich nicht unbedingt so, dass nun jeder Paketbote mit einem Laptop oder einem speziellen Gerät rumläuft und da ein ganz spezielles Programm drauf hat, was er selbst so gar nicht frei bekommt und sich dann vor die Wohnungstür stellt und aufmacht und dann die Kamera außer Betrieb nimmt, ist alles weit hergeholt. Aber die Sicherheitslücke ist eben vorhanden. Und hier sieht man mal wieder, alles ist gut gedacht, aber vieles ist schlecht gemacht. Also Religion kommt ja bei mir im Audiocast normalerweise nicht vor. Das ist ein ganz privates Thema, mit dem jeder selbst umgehen muss. Aber heute muss ich mal darüber sprechen. Anthony Lewandowski. Sagt dir der Name was? Der Junge war Projektleiter bei Google und hat das erste selbstfahrende Auto mitentwickelt. Und ist auch wohl für eine ganze Menge Entwicklungen in diesem Bereich verantwortlich gewesen. Das heißt, KI ist ihm auf den Leib geschrieben. Dann soll er aber Unterlagen entwendet haben und ist deswegen auch verklagt worden. Der war also bei der Firma Waymo, einer Tochterfirma von Google, und hat dort Geschäftsgeheimnisse zu diesen selbstfahrenden Autos, die er mitentwickelt hat, mitgehen lassen, wo, im Kopf oder in der Aktentasche, weiß ich nicht, und in sein eigenes Unternehmen, was er dann gegründet hat, als Startkapital mitgebracht haben. Das wurde aber dann an Uber verkauft, denn die sind ja auch an sowas interessiert, an selbstfahrenden Autos, weil aber Google ihm den Prozess gemacht hat, wegen dieser offensichtlichen oder scheinbaren Mitnahme von Geschäftsgeheimnissen. Da wurde er dann von Uber entlassen. Und weil er gesagt hat, ich helfe nicht bei der Aufklärung und so weiter, da haben sie ihm gesagt, gut, okay, fertig. Und jetzt hat er eine neue Idee, jetzt will er Gott erfinden. Naja, so in etwa jedenfalls, denn wenn man das liest, was er so macht, er ist ja nun ein KI-Papst und er hat ja nun wirklich Ahnung und hat auch wirklich Sachen gemacht. Und er sagt ganz klar, wenn es etwas gibt, was über 1 Milliarde Mal so klug ist wie der klügste Mensch. Wie soll man es denn anders als Gott nennen? Ja. Er hat ein 3-stündiges Interview gegeben und hat ganz klar und wiederholt gesagt, es handelt sich nicht um einen Scherz und es ist auch kein kommerzielles Unternehmen, sondern ich habe eine Kirche gegründet. Und die kommenden Veränderungen auf dieser Welt würden alle Bereiche der menschlichen Existenz betreffen, könnten möglicherweise auch entscheiden, ob die Menschheit weiter existieren kann. Und als Erklärung gibt er, dass eine KI, die das Internet als Nervensystem benutzt und damit auf alle angeschlossenen Geräte zugreifen kann, also unendliche Menge von Sensoren hat, Rechenzentren als quasi Untergehirne, die miteinander verbunden werden, die alles sehen über alle Kameras weltweit, die alles hören, die quasi überall zeitgleich sein kann. Eine solche KI kann man nur als Gott bezeichnen. Ja, und dann sagt er weiter, also bis hierhin konnte ich so etwa folgen, wenn man wirklich so gigantische Ideen hat und so weit irgendwo alles übertreibt, okay, und dass er sich vorstellen kann, sowas zu machen, auch okay, aber das, was jetzt kommt, finde ich ganz toll. Er hat also gesagt, Der einzige Weg, den wir hätten, einen solchen Gott zu beeinflussen, das seien dann Gebete, und wir müssten ihn natürlich auch verehren. Und dann würde er hoffen, dass dieser Gott die Menschen dann als geliebte Eltern respektiert und die entsprechend gut behandelt. Ja, jetzt hat er eine Kirche gegründet und will quasi Gott nachbauen, den er dann selbst anbetet. Vielleicht ist ja auch noch ein bisschen Geld übrig, das er ein Irrenhaus gründet und sich selbst anweist. Tja, Irrenhaus. Wie komme ich von Irrenhaus auf das Urteil vom Landgericht Bonn? Na, es muss ja keinen Zusammenhang geben. Und dennoch muss darüber gesprochen werden. Das Landgericht Bonn hat geurteilt, dass der Deutsche Wetterdienst, das ist ja ein staatliches Unternehmen, diese Warnwetter-Applikation nicht länger kostenlos anbieten darf. Die App von dieser Behörde, Wetterbehörde könnte man fast sagen, die warnt also vor Unwettern. Parallel dazu liefert sie natürlich auch einen Wetterbericht mit und so weiter. Und das Gericht ist nun der Meinung, dass diese staatliche Einrichtung, die uns vor Unwettern warnen soll, damit einem Privatunternehmen Konkurrenz macht. Und das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja, so hat das Gericht gesagt. Das heißt also, die Applikation, die seit 2015 vom Deutschen Wetterdienst DWD angeboten wird, darf nur amtliche Warnungen verbreiten. Dass er das aber nicht tut, sondern auch weiterhin umfangreich informiert über Wetter und was auch immer so passiert, ist es ein Konkurrent und muss jetzt dafür Geld verlangen oder das einstellen. Denn Wetter Online verlangt für seine Applikation Geld. Oder man kann auch die freie Version nehmen, zeigt Werbung in der Applikation an und verdient also damit letztendlich Geld. Und dadurch, dass der Deutsche Wetterdienst keine Werbung anzeigt und kein Geld von seinen Nutzern verlangt, ist es eben wettbewerbsverzerrend. Der Staat darf also Informationen, die zum Schutz seiner Bürger dienen, nicht kostenlos weitergeben, wenn ein Privater so etwas auch macht. Jetzt weiß ich auch, warum wir unsere Zwangsgebühren fürs Fernsehen haben, weil der Staat das nicht kostenlos anbieten darf. Oder sehe ich jetzt irgendwas verkehrt? Gut, es ist nun mal erstmal ein Urteil und der Deutsche Wetterdienst wird natürlich dieses Urteil jetzt prüfen lassen. Und man geht wohl jetzt schon davon aus, dass der Deutsche Wetterdienst als Behörde ja überhaupt keine kommerziellen Zwecke damit verbindet. Und demzufolge auch gar nicht im Wettbewerb zu einem privaten Anbieter stehen kann. Ich finde, es ist irgendwo eine ziemliche Verzerrung. Und es ist auch erschreckend, was hier im Moment passiert. Denn es gibt ja auch in anderen Bereichen ähnliche Sachen, dass private Unternehmen gegen solche Dienstleistungen vorgehen. Und dass man versucht, die eigenen Geschäftsfelder und den eigenen Gewinn zu optimieren auf Kosten von uns, dass wir solche Dienste nicht mehr kostenlos in Anspruch nehmen können, sondern wenn wir sie haben wollen, müssen wir dafür bezahlen. Und diese ganzen Gefahrenprognosen und Unwetterwarnungen und alles, was es so gibt, alle diese Sachen müssen wir künftig dann bezahlen, wenn es nach dem Willen dieser privaten Unternehmer und nach den Vorstellungen des Landgerichtes geht. So, Apple schafft es also wohl nicht, so wie es aussieht, in den USA, Großbritannien und Australien den HomePod im Dezember auszuliefern. Er sollte ja eigentlich zum Weihnachtsgeschäft schon da sein und Mordsumsatz machen, aber offensichtlich klappt das nicht. Apple sagt jetzt Anfang 2018, ohne genau zu sagen, wann überhaupt. Woran es nun wirklich liegt, dass das Teil nicht pünktlich kommt, ist so eine Frage. Aber möglicherweise überdenken wir das Konzept nochmal. Als er vorgestellt wurde, Mitte des Jahres 2017, da gab es ja gar keine so große Konkurrenz. Da sollte HomePod mit Siri im Grunde genommen zu Google und zu Amazon so ein Gegenpol werden. Allerdings, der Preis von 350 US-Dollar ist natürlich Apple-like. Alle Pods sind immer teurer, iPod und so weiter. Und iPhone und ähnliches, auch wenn das kein Pod ist. Aber ich meine, der Preis wird mit Sicherheit von der Apple-Technologie her unterstützt, denn man will hier einen sehr hochwertigen Lautsprecher auf den Markt bringen, der einen besonders guten Klang haben soll. Der Raum, in dem das Gerät steht, wird speziell eingemessen oder ausgemessen und dann wird die Klangcharakteristik darauf angepasst. Wenn man zum Beispiel viel Schall im Raum hat, dann wird eben eine ganz andere Charakteristik verwendet. Also man verzerrt das Signal im Grunde genommen vor, sodass es trotz eines schlechten Raumes besser klingt. Also ähnlich wie der One-Lautsprecher von Sonos, der ja auch diese Technologie anwendet. Und dennoch, 350 Euro ist schon eine Nummer. Ob man damit gegen Amazon oder Google Lautsprecher anstinken kann, ist die Frage, denn dazu gibt es ja auch Zusatzlautsprecher, die ähnliche Technologien verwenden und ähnlich gut klingen. Gut, bei dem Apple HomePod soll der A8-Chip drin stecken, der auch in den aktuellen iPhone-Geräten zur Anwendung kommt. Aber sonst gibt es eben auch nichts Besseres als das von Amazon oder von Google. Das Ding wird angesprochen mit Hey Siri und dann kann man eben Fragen stellen und es antwortet oder es antwortet nicht. Und das war's eigentlich. Und wenn jemand jetzt besonderen Wert auf wirklich sehr guten Klang legt, dann muss man natürlich erstmal abwarten, ob das wirklich dann dabei rauskommt, was Apple verspricht, aber davon kann man eigentlich ausgehen, dann muss er eben warten und muss tiefer in die Tasche greifen. Und wenn er sagt, ich will ja nur irgendeine Quasselfüchse haben, die mir irgendwelche Aufgaben abnimmt oder mich bei der einen oder anderen Information unterstützt oder mal im Internet guckt, dann kann er eben das nehmen, was im Moment da ist. Und es werden ja auch noch viele mehr dieser Quasselbüchsen kommen, von unterschiedlichen Herstellern. Einige mit eigenen KI-Systemen, die auf eine eigene Cloud aufsetzen, und einige, die sich an Amazon ranhängen. Da kommen immer wieder Anfragen nach der Sicherheit und dem Potenzial der Überwachung, die diese Geräte mit sich bringen. Und ich muss immer nur sagen, wenn ich einem Unternehmen wie Amazon oder Google nicht vertraue, dann habe ich recht. Genauso wie wenn ich meinem Staat nicht vertraue. Auch der überwacht mich, nur der gezielt und rechtens. Und Amazon und Google, wenn sie es denn täten, unrechtmäßig. Da müssen wir einfach aufpassen und unseren Politikern auf die Füße treten, wenn so etwas klar wird. Und der EU, die ja in der Richtung sehr aktiv ist, muss man mal lobend herausstellen. Und zu sagen, hier, sorgt dafür, dass das nicht mehr passiert. Aber diese Angst vor der Überwachung, so berechtigt wie sie ist, es gibt nun mal nichts Sicheres. Wenn wir einen Gartenzaun in unserem Garten machen, um klar zu sagen, hier geht nicht und steigt jemand drüber, es ist eben so. Wir sichern auch unsere Türen und trotzdem kommen Einbrecher. Es gibt nichts Absolutes. Und auch da sagen wir dann, rufe ich Polizei, fange den Verbrecher und er wird bestraft. Und genauso den Schaden hat man eben dann und man bekommt ihn vielleicht physikalisch ersetzt, aber das Trauma eines Einbruchs bekommt man natürlich nicht ersetzt. Und genauso ist es auch, wenn zum Beispiel Google meine Daten ohne Erlaubnis weiterverwendet, weiterverkauft. Aber wenn ich mir die ganzen sozialen Netzwerke ansehe, wenn ich mir ansehe, wer mit Kreditkarte einkauft, mit Girokarte einkauft, wenn ich mir ansehe, wer im Internet einkauft, was da alles gemacht wird, wer sein Telefon, wenn er unterwegs ist, mit dem Auto oder zu Fuß oder im Urlaub immer anlässt und sich damit orten und verfolgen lässt, und zwar kontinuierlich und gesetzeskonform und eine Million anderer Sachen. Wenn man die alle aufzählen würde, dann spielt Google und Amazon nur eine untergeordnete Rolle. Wir müssen es eben nur wissen, darauf reagieren können und wissen, an welcher Stelle wir möglicherweise abgehört, überwacht oder sonst etwas werden. Jedenfalls nicht mit Erlaubnis der Gesetzgeber von Amazon und Apple, nur von den Geheimdiensten. So, dann kommen wir einfach mal zum Ende der Sendung. Die als Sondierungsgespräche getarnten Koalitionsverhandlungen zu einer Jamaika-Koalition sind ja von einem Partner recht rücksichtslos beendet worden, mit wüsten Schuldzuweisungen an alle anderen, wobei die anderen da unisono sagen, du bist es doch, der das gemacht hat. Gut, da die volle Wahrheit werden wir doch nicht erfahren. Jetzt weiß ich noch nicht, was der Bundespräsident dazu gesagt hat, aber der wird auch nur versuchen, mäßigend auf die Parteien einzuwirken und ihr Gewissen zu kraulen, aber das muss man eben sehen. Also Neuwahlen würden der Demokratie nicht besonders gut tun, auch wenn es einige wollen, aber vielleicht haben die auch nicht so viel mit Demokratie zu tun. Dann die Minderheitsregierung wäre doch ein tolles Experiment für Deutschland, Experiment mit positiven Tendenz. Denn wenn man wirklich für jede Abstimmung neue Mehrheiten suchen muss, muss man viel mehr Meinungen, Stimmungen, Vorstellungen, Ideen mit einbeziehen und berücksichtigen, als wenn wie bisher hinter verschlossenen Türen irgendwelche Sachen ausgekungelt wurden und im Parlament dann zur Abstimmung Hand hoch fertig. Es wäre mehr Demokratie, auch wenn es für Deutschland ungewohnt ist, auch wenn dann von Unsicherheit gesprochen wird oder sonst etwas. Aber es wäre gelebte Demokratie. Es wäre noch eine erweiterte Jamaika-Koalition. Jedes Mal eine neue. Natürlich ist es Arbeit, natürlich ist es Stress. Aber wer Politiker ist, der, genau wie ein Boxer, der muss das aushalten. Keiner hat ihn gezwungen, Boxer zu werden und keiner hat die Leute gezwungen, Politiker zu werden. Also wir werden sehen, was dabei rauskommt. Angst braucht keiner zu haben. Und so plakative Überschriften von irgendwelchen Boulevardzeitungen, Kinder, das nehmt sie doch nicht ernst. Deutschland hat Geld, Schweinegeld. Nichts, was passiert. Deutschland hat eine starke Industrie. Das einzige Problem, was angegangen werden muss, und das kann mit einer Minderheitsregierung wahrscheinlich viel besser angegangen werden, als wenn wir wieder eine große Koalition hätten, das ist, dass mehr mit und für das Volk regiert wird. Dass die Altersarmut bekämpft wird, dass die Kinderarmut bekämpft wird, dass Ungerechtigkeiten bekämpft werden, dass die Banken nicht machen können, was sie wollen, dass die Großindustrie nicht machen kann, was sie will, dass der Bürger vom Staat geschützt wird, auch gegen Banken und Großindustrie, dass mehr Gerechtigkeit kommt. Das könnte möglich sein, nein, das würde kommen, wenn wir eine Minderheitsregierung hätten. Aber ob das von der Politik gewollt ist, das müssen wir einfach abwarten. Gut, der letzte Spruch dazu heute Abend, wissen wir schon mehr, ob sich da etwas getan hat, aber ich glaube, so schnell wird sich nichts tun. Wir haben eine geschäftsführende Regierung, wir haben ein stabiles System, wir haben Geld, uns geht es im Prinzip gut, bis auf die Abgehangenen in der Gesellschaft, um die wir uns unbedingt kümmern müssen. Und dann kann man nur Daumen drücken. Und wenn nichts mehr geht, Neuwahlen bringen wahrscheinlich auch nichts. Am Ende der Sendung möchte ich nochmal alle grüßen, möchte mich von allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern und allen Bittis verabschieden. Ich bitte darum, einfach nochmal in den Shop zu schauen. Die Artikel werden laufend erweitert. Es gibt neue Artikel, es geht auf Weihnachten zu, es gibt das Weihnachtspaket mit Bitti mit seinem Festtagskleidchen und einer Tasse zum Sonderpreis. Und ich bitte auch darum, weil immer wieder neue Zuschauer und Zuhörer kommen bei YouTube, bitte teilt doch die Sendung. Es sind leider noch viel zu viele, die immer sagen, ich habe es nicht gewusst, ich bin durch Zufall drauf gestoßen, ich wusste es nicht. Teilt sie so oft, wie es irgendwie geht, damit auch die Leute, die ja, wo wir aus dem Bewusstsein gefallen sind, weil wir nicht mehr da waren, dass die wieder zurückfinden. Denn es gibt eigentlich nur positive Stimmen, die ich höre, wenn jemand wieder aus der alten WDR-Zeit oder aus der Zeit bei NRW-TV jetzt wieder zu CC2-TV findet. Jo, das war's. Das war das Wort zum Montag. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, sage immer ein Weihnachtsbitte übrig behalten und wünsche eine schöne Woche. Ach so, heute werden noch die Filetstückchen eingestellt und nächste Woche gibt es eine neue Fernsehsendung. Die wird morgen und übermorgen produziert. Das war's. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.